HR Info. Politik.
Kein Bock auf Politik. Dieser Vorwurf an die Jugend von heute ist ein alter Hut. Bei der Klimaprotestbewegung Fridays for Future zum Beispiel schwenken sogar schon 12-jährige Fahnen und strecken Plakate wütend in die Luft. Beim Women's March, einem weltweiten Protest gegen sexuelle Gewalt an Frauen und für Gleichberechtigung, sieht man vor allem zahlreiche junge Frauen in den ersten Reihen. Und auch in den USA sind es gerade Schülerinnen und Schüler, die sich in Massenprotesten gegen Waffengewalt einsetzen. Die Jugend geht wieder zu Massen auf die Straße, sollten wir meinen. Aber stimmt das überhaupt? Das ist das Thema dieser Sendung. Ich bin Dunja Sadaki.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft glaubt.
Ich bin heute hier, weil ich möchte, dass sich die Klimapolitik ändert, weil ich eine Zukunft für mich, für meine Kinder und auch für meine Enkelkinder haben möchte.
You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not.
Es gibt keine Partei, die wirklich zu 100% unsere Interessen vertritt. Und jetzt wollen wir uns nicht instrumentalisieren lassen.
Das ist ja auch ein allgemeines Problem, dass die Jugend einfach politisch nicht beteiligt genug ist, weil junge Menschen haben einfach nicht das Gefühl, dass sie politisch was bewirken können.
Ihr sagt doch immer, dass die jungen Leute mehr Politik machen sollen. Ja, da kommt doch damit klar, wenn die jungen Leute eure Politik scheiße finden.
Und da haben wir sie gehört, die Jugendlichen, die wieder lautstark auf die Straße gehen. Zu hören waren die Proteste, wie bei Fridays for Future, die bislang nicht abreißen. Aber auch YouTuber Rezo, der in seinem Video vor allem die CDU stark attackiert hatte. Millionen Menschen, gerade Junge, haben dieses Video gesehen und geteilt. Beide Phänomene, das Rezo-Video, aber auch die Klimaproteste, lösten bundesweite Debatten über Jugend und Politik aus. Doch bevor wir über diese Generation sprechen, stellt sich die Frage, wer diese Jugendlichen denn sind und was sie motiviert, sich politisch zu engagieren. Meine Kollegin Ariane Focke mit einigen Beispielen von politisch engagierten Jugendlichen.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft glaubt.
Fangen wir mit der Fridays for Future Bewegung an. Paul Lindner ist 15 und besucht die Freiherr-vom-Stein-Schule in Frankfurt. Außer freitags, da geht er zusammen mit vielen anderen fürs Klima demonstrieren. Paul gehört mit zum Organisationsteam der Fridays for Future Demos im Großraum Frankfurt. Ihn motiviert?
Also wir haben immer wieder neue Menschen, die dazukommen, die sich inspirieren lassen von dem, was wir machen. Weil natürlich bei uns eine gewisse Wut über das Nichtstun besteht, aber auch, weil es eine für mich relativ erfüllende Tätigkeit ist.
Politisches Engagement findet aber nicht nur auf der Straße bei den Fridays for Future Demonstrationen statt. Das sieht man an dem 17-jährigen Schüler Julian Menn. Der Gymnasiast aus Friedrichsdorf ist ein großer Fan von Europa.
Ich finde Europa ein total interessantes Projekt, wie es damals entstand und zu was es sich weiterentwickelt hat. Und interessant daran finde ich, dass auch mein Vater mir erzählte, der ja auch im Kalten Krieg und im geteilten Deutschland groß wurde. Und so lernte man es dann irgendwann zu schätzen, wie wir hier in der Europäischen Union leben können. Und wenn diese Vorzüge einmal bewusst werden und man realisiert, dass es nicht selbstverständlich ist, wächst automatisch auch das Interesse.
Aber nicht nur sein Vater hat ihn, was das angeht, geprägt. Auch der Rest von Julians Familie ist durch und durch europäisch.
Meine eine Tante hat einen Spanier geheiratet, die andere einen Franzosen und die leben jetzt beispielsweise in Großbritannien.
Interesse wecken an Europa. Aus diesem Grund hat Julian zusammen mit anderen Jugendlichen aus Friedrichsdorf an dem Buch Fragen an Europa mitgearbeitet. Ein Buch, das Jugendlichen Europa näher bringen soll. Konkret etwas bewirken, das wollen auch die Kinder vom Kinder- und Jugendparlament in Marburg, kurz KIJUPA. Wann immer es innerhalb von Marburg um Entscheidungen geht, die Kinder und Jugendliche betreffen, entscheidet das KIJUPA mit. Und somit auch Kinder wie Lasse und Leon. Für sie ist es wichtig, sich politisch zu engagieren. Dafür opfern sie auch gerne ihre Freizeit.
Weil ich mich generell gerne für so Sachen einsetze. Ich gab noch kein Schuljahr, wo ich mich nicht zum Klassensprecher aufstellen gelassen habe. Bin jetzt auch in der Schülervertretung.
Also ich habe mich zum Beispiel auch aufstellen lassen, damit ich etwas umsetzen kann in der Stadt Marburg, weil man das auf einen anderen Weg eigentlich nicht kann als Kind. Darum finde ich es sehr wichtig, dass man sich aufstellen lässt.
Lasse ist 11 Jahre alt und er hat es sogar geschafft, dass gleich sein allererster Antrag umgesetzt wird. Der Fußballplatz seiner Grundschule hat nun endlich Linien. Das zeigt, politisch engagieren kann sich jeder, egal wie alt.
Wie tickt die politische Jugend? Ein Beitrag war das von Ariane Focke. Wie wir. die Erwachsenengeneration jetzt mit dieser neuen Protestbewegung umgehen soll und wie sie konkret einzuschätzen ist, darüber habe ich mich mit der Politikwissenschaftlerin Anna Brahm von der Uni Oldenburg unterhalten. Sie ist Vorsitzende der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und hat die Klimaproteste von Anfang an beobachtet. Und sie beschreibt die Generation, die da jetzt auf die Straße geht, so.
Wir sehen, dass gerade die jetzt unter 20-Jährigen deutlich politischer sind als die Vorgängergeneration. Das liegt auch daran, dass die Generation Y, das sind die, die zwischen 1980 und 2000 geboren sind, einfach auch ganz andere Bedingungen vorgefunden haben. Wir haben die Finanzkrise sehr hautnah miterleben können. Wir haben Fukushima erlebt, viele Dinge, die uns ein bisschen gelähmt haben. Dazu kommt eine wirtschaftliche, finanzielle Unsicherheit auch gegenüber unserer Vorgängergeneration. Wenn ich wir sage, ich bin selber 30, dann meine ich eben die Generation Y, die Generation Y oder Millennials. Aber die Generation, die jetzt jung ist, die unter 20-Jährigen, die vermehrt auf die Straßen gehen, denen geht es schon wirtschaftlich besser. Und die erleben einfach, dass sie sich auch mehr für Umweltschutz engagieren können. Also sie haben bessere Möglichkeiten und sie nehmen die auch wahr. Das politische Interesse ist zudem auch gestiegen, was zahlreiche Jugendstudien beispielsweise belegen. Das heißt, die Jugend wird immer politischer und bringt diesen Protest, dieses Interesse auch auf die Straße.
Und laut Politikwissenschaftlerin Anna Brahm könnte man die Proteste um Fridays for Future jetzt schon als eine neue soziale Bewegung beschreiben.
Es gibt auch einige Parallelen zur Anti-Atomkraft-Bewegung in den 70ern. Beispielsweise, dass man mit einer bewussten Regelwidrigkeit hier dem Schuleschwänzen kalkuliert irgendwie vorgeht und ganz bewusst nochmal diesen Protest organisiert. Wenn die Schülerinnen und Schüler in der Freizeit protestieren, hätte es sicherlich weniger Aufmerksamkeit gegeben. Also was wir so ein bisschen auch aus der Vergangenheit gesehen haben und auch aus den jetzigen, beispielsweise Shell-Jugendstudien, ist, dass politisches Engagement von jungen Menschen viel mehr in NGOs, in Organisationen stattfindet. Einfach weil das noch sehr viel näher an der Lebensrealität ist, als wenn ich zu einer Partei gehe. Und gerade NGOs wirken da sehr attraktiv, weil ich mich zeitlich begrenzt, projektorientiert für eine Kampagne engagieren kann. Und das ist deutlich näher an der Lebensrealität junger Menschen, die ja auch durch Turbo-Abi und sehr viele Praktika auch zeitlich sehr eingeschränkt sind.
Politologin Anna Brahm glaubt auch, dass wir mit der Klimaprotestbewegung dauerhaft rechnen müssen.
Also ich glaube, das ist eine Bewegung, die uns noch längere Zeit begleiten wird. Als die Kohlekommission ihren Abschlussbericht vorgelegt hat und zum ersten Mal auch so ein bisschen das Datum 2038 im Fokus stand, da wurde schon angekündigt, naja, das sind dann jetzt irgendwie 800 Freitage oder so noch, die machen wir dann halt eben auch noch. Also da kann man sich darauf einstellen, dass wir das jetzt häufiger erleben werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da gerade an dem Anfang einer neuen Bewegung sind und die ist jung und grün.
Aber auch die Politik dürfe diesen Moment nicht verstreichen lassen, warnt die Politikwissenschaftlerin Anna Brahm.
Am besten wäre natürlich, wenn die Politik an sich, also beispielsweise Verkehrskommission, Kohlekommission, wenn die jetzt nochmal sagen würden, wir brauchen irgendwie vielleicht noch Anhörungen, wir müssen mal junge Menschen nochmal hier an den Tisch holen und nochmal diese Perspektive irgendwie mit reinnehmen. Wenn neue Gremien oder Kommissionen gebildet werden, dass man da auch schaut, dass man einen Jugendvertreter oder eine Jugendvertreterin mit am Tisch dabei hat, dass man also wirklich sagt, wenn wir diese Prozesse in Richtung Kohleausstieg oder auch erneuerbare Energien und so weiter angehen, dann müssen wir auch diejenigen an den Tisch holen, die noch viel länger eben in dieser Zukunft leben werden, die wir gerade gestalten wollen.
Das sagt Anna Brahm von der Uni Oldenburg. Sie ist Vorsitzende der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und hat die Fridays for Future Proteste von Beginn an beobachtet. Und sie fordert, die Politik soll die Jugend stärker in Zukunftsfragen einbeziehen.
HR Info. Politik.
Wie geht die Politik mit der Jugend um, die da lauter Forderungen an sie stellt? Julio Segador aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat Vertreter und Vertreterinnen von Parteien mit dieser Frage konfrontiert.
Ich und TJ, wir haben mal geguckt, was macht die CDU da? Wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen, fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist.
Rezo, ein 26-jähriger YouTuber, mischt die Politik auf. 15 Millionen Mal ist sein Webvideo, die Zerstörung der CDU, im Netz geklickt worden. Die Politik steht zunächst mit dem Rücken zur Wand und erst langsam sortieren sich die gewählten Vertreter des Volkes, nachdem ihnen einer aus dem Volk auch beim Thema Klimaschutz so richtig die Meinung sagt.
Wenn wir nicht krass was ändern, dann ist die Zukunft von der jungen Generation und allen zukünftigen Generationen einfach im Arsch.
Seither wollen es die etablierten Parteien wissen. Kommunikation und Politik von oben herab, das war einmal. Auf Augenhöhe soll nun kommuniziert werden und das Ganze möglichst interaktiv, sagt Tabea Rössner, Netzpolitikerin von den Grünen.
Wir bieten zum Beispiel regelmäßig Live-Chats an oder wir haben auch schon Gesetzentwürfe mit Interessierten online diskutiert und erarbeitet. Das mag vielleicht auch ein Grund dafür sein, warum wir gerade viel Zuspruch von jungen Leuten bekommen.
Manche, wie die SPD, setzen dagegen nun verstärkt auf Newsrooms. Dort werden die eigenen Nachrichten, Webvideos und Podcast-Sendungen produziert. Der SPD-Netzpolitiker Jens Zimmermann sieht darin einen großen Vorteil.
Viele Abgeordnete sind bisher eher von klassischen Medien abhängig. Und damit ist es natürlich auch eine Chance, weil man auch selbst zum Sender werden kann.
Newsrooms grundsätzlich ja, wichtiger aber sei, dass jeder Einzelne netzaffin ist, sagt Dorothea Bär. Die CSU-Netzexpertin versucht seit Jahren, ihre Parteifreunde zu überreden, bei Social Media aktiver zu sein. Seit Rezo gibt es da weniger Bedenken. Für Dorothea Bär, die auch als Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt sitzt, ist das keine Frage des Alters.
Ja, es sind auch junge Kollegen dabei, die kriegen nachher von mir gleich eine Nachricht, dass ich von ihnen erwarte, dass sie sich auch einen Account zulegen, weil es einfach nicht mehr funktioniert.
Doch wie mit jungen, kritischen Leuten kommunizieren? Jimmy Schulz, Netzpolitiker der FDP, fordert von seinen Kollegen, dass sie sich wirklich auf Diskussionen einlassen.
Ein einfaches Verschicken von Pressemitteilungen und Statements ohne jede Art der direkten Diskussion und Kommunikation reichen nicht mehr aus. Sie wollen in einen direkten Dialog mit ihren Politikern treten und auch Argumente austauschen können.
Was für so manchen Politiker ein dickes Fell erfordert, sagt Digitalstaatsministerin Bär.
Bei mir ist ehrlicherweise auch jeder Shitstorm eingepreist. Wenn ich was schreibe, wo ich genau weiß, dass es jetzt zu wahnsinnigen Aufregungen kommt, dann mache ich das auch nur, wenn ich danach auch Zeit habe, mich damit zu beschäftigen.
Jeder Politiker soll nun netzaffin werden. Es gibt mehr Newsrooms, vielleicht bald parteieigene YouTuber. Rezo hat in der Politik ganz schön was ausgelöst. Doch nicht nur er. Wie sehr junge Menschen die Politik antreiben können, zeigen die Klimaaktivisten von Fridays for Future. Es ist nicht zuletzt ihr Verdienst, dass die Umweltpolitik inzwischen bei fast allen Parteien ganz oben auf der Agenda steht. Sogar die Kanzlerin Angela Merkel räumt ein, Greta hat der Politik gewaltig Beine gemacht.
Sie haben uns sicherlich zur Beschleunigung getrieben. Die Ernsthaftigkeit, mit der Greta, aber auch viele, viele junge Leute uns darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht, die hat uns schon noch mal dazu gebracht, entschlossener an die Sache heranzugehen.
CO2-Steuer einführen, Bahntickets verbilligen, die Luftverkehrsabgabe erhöhen. Die Parteien übertreffen sich derzeit mit Vorschlägen, wie die Politik mehr für den Klimaschutz machen kann. Es wird heftig diskutiert. Doch reicht das aus? Mirko Trotschmann als Mr. Wissen to go, einer der bekanntesten deutschen YouTuber, hat eine klare Meinung und eine Forderung. Weniger reden, mehr umsetzen.
Ich glaube, die Politik hat nicht verstanden. Viele Politiker hatten danach die Meinung, wir müssen jetzt auch moderne Kommunikationsmittel verwenden, wir müssen alle YouTube-Kanäle starten und bei Instagram aktiv sein und vieles mehr. Aber das ist gar nicht der Punkt. Es geht darum, Politik zu machen, die auch jüngere Menschen betrifft und die ihre Interessen abbildet. Das ist der Kern.
Wie geht die Politik mit der Jugend um? Das war Julio Segador aus unserem ARD-Hauptstadtstudio Berlin. Und darüber habe ich auch unter anderem mit Dieter Rucht gesprochen. Er ist Soziologieprofessor vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung und er war deutlich skeptischer in der Frage, wie politisch die Jugend in Deutschland ist. Herr Rucht, ja. Jugendliche in Deutschland sind ja politisch, wollen sich auch engagieren. Das sehen wir ja auch jeden Freitag allein bei der Protestbewegung Fridays for Future. Nur offenbar, so ist zumindest das Vorurteil, wollen sie sich weniger gerne in klassischen Parteistrukturen engagieren oder da mitmachen. Stimmt das?
Das stimmt, was den zweiten Teil angeht. Ja, es ist richtig, dass sich Jugendliche ungern in politischen Parteien betätigen. Da gibt es eine Reihe von Gründen dafür. Parteien sind oder werden wahrgenommen als hierarchisch, formalisiert, vielleicht auch vereinsmeierisch. Es gibt also wenig Raum für Spontanität, für Improvisation, für Selbstentfaltung. Und das ist etwas, was vor allen Dingen junge Leute so ein Stück weit abschreckt. Hinzu kommt noch die Eintrittshürde. Man muss da erstmal was bezahlen und Mitglied werden, um da wirklich mitreden zu können. Man muss auch jahrelang quasi im Dienst der Partei stehen, um dann etwas zu sagen zu haben. Das war der zweite Teil. Der erste Teil Ihrer Frage beinhaltet ja die Aussage, dass Jugendliche heutzutage politisch sind oder sehr politisch sind. Das trifft ja einen kleinen Teil zu, aber nicht die gesamte jeweilige Altersgeneration. Die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Leute, das sind Zuschauer, was das politische Geschehen anlangt, und die machen auch bei Fridays for Future nicht mit.
Wenn wir jetzt mal aber weggucken von Fridays for Future, wir haben ja in den letzten Jahren ganz viele Proteste auf den Straßen auch gesehen, jetzt zum Weltfrauentag. In Frankfurt zum Beispiel war ich persönlich und habe dort mit ganz vielen jungen Mädchen und Frauen gesprochen und habe mich da auch gefragt, ist die Generation generell politischer als jetzt zum Beispiel meine Generation? Ich bin 88 geboren.
Es ist schwierig, das an einzelnen Kampagnen zu messen. Denn wir sehen da nur das, was sich momentan tut. Und es gab bezogen auf die Medien immer wieder die Ausrufung von neuen Generationen. Es gab zum Beispiel die Generation Golfkrieg, die 1991 ausgerufen wurde. Danach gab es eine Generation Golf, das waren eher die Hedonisten, die eigentlich konsumieren wollten und unpolitisch waren. Dann gab es eine neue Generation Golfkrieg im Jahr 2003, und dann gibt es Generation X, Y und Z und die Millennials und so weiter. Das sind meistens Medienkonstrukte, die basieren durchaus auf realen Entwicklungen, aber es sind dann eben Übertreibungen im Sinne einer politischen Generation, aber auch Übertreibung im Sinne einer der Feststellung, jetzt gerade wäre wiederum eine unpolitische Generation am Werke. Also das sind Überzeichnungen, die aber wie gesagt nie eine gesamte Generation kennzeichnen können.
Wie würden Sie denn junge Menschen in Deutschland heute skizzieren?
Ja, sie sind, glaube ich, früher, zeitlich früher, wenn man das auf das Alter, Lebensalter bezieht, an Politik interessiert. Ich spreche jetzt wiederum von einer Minderheit. Sie sind offensiver geworden, selbstbewusster geworden. Sie wollen also nicht nur die Klimapolitik verändern, sondern sie wollen ja auch die wörtliche Formulierung die Welt retten. Und zum Beispiel Fridays for Future hat ja auch schon angekündigt, einen Aufruf zu einem Generalstreik. Also das erscheint mir reichlich überzogen. Also da ist sehr viel Selbstbewusstsein dabei, manchmal auch eine gewisse Berauschung an dem Medienerfolg, den man erzielt hat.
Jetzt gibt es ja immer wieder Figuren, Galionsfiguren, sagen manche, die diese jungen Leute auch inspirieren, wie sie selbst sagen, oder die junge Leute auch mobilisieren. Wir hatten die Diskussion um die CDU mit dem YouTuber Rezo, wir hatten die Kapitänin Carola Rakete und wir hatten Greta Thunberg, die ja auch viele junge Menschen inspiriert, über die sie ja auch sprechen. Warum können diese Figuren, diese Persönlichkeiten so begeistern?
Ich denke, es kommen zwei Faktoren hier zusammen. Zum einen entsprechen diese Figuren gewissen medialen Interessen oder Mediennachrichtenwerten. Aber dazu müssen sie auch bestimmte Merkmale haben. Das heißt, da muss ein Neuigkeitswert unter Umständen drinstecken. Da ist sozusagen die Ausstrahlung von Jugendlichkeit, vielleicht auch die Ausstrahlung von Entschlossenheit. Dazu kommen vielleicht auch rhetorische Fähigkeiten. Also am besten, wenn man das alles bündeln kann in einer Person, dann hat man sozusagen die ideale Ikone geschaffen. Aber diese Figuren, und das ist die andere Bedingung, die müssen natürlich auch den Nerv der Zeit treffen oder den Nerv des Teils einer Generation treffen. Das heißt, sie müssen das verkörpern oder aussprechen, was andere bereits denken und fühlen. Und in dem Maße, wie das zur Übereinstimmung kommt, werden diese Figuren dann auch stark herausgehoben.
Wir haben ja eben darüber geredet, wie politisch oder auch unpolitisch junge Menschen heute sind und wie man da differenzieren muss. Und wir haben über Parteipolitik gesprochen. In den letzten Jahren haben die Medien ja auch gerade immer wieder berichtet, dass es tatsächlich neue Eintritte gab, zum Beispiel auch gerade bei den Grünen. Da gab es auch viele junge Menschen, die dort eingetreten sind. Aber das ist sozusagen ja kein Gesamtbild. Wie wird denn der politische Wille von den jungen Menschen, Sie haben ja beschrieben, es ist eine Minderheit in dieser Generation, dann organisiert, wenn eben nicht in Parteipolitik, wie wir das bisher kannten?
Also zum einen sind sie gar nicht organisiert. Das heißt, es gibt oft dann spontane Zusammenschlüsse oder Auftritte von jungen Leuten. Die werden dann kurzfristig über WhatsApp oder andere Medien verabredet. Es gibt ja auch die sogenannten Flashmobs, wo man dann vielleicht nur eine Aktion durchführt, die Minuten dauert. Aber es gibt auch dann Engagement in stärker organisierten Zusammenhängen. Das können Protestgruppen sein, das können Bürgerinitiativen sein, das können Verbände sein, auch die Jugendorganisationen von etablierten Verbänden, etwa im Umweltbereich. Also da ist ein weites Spektrum an Möglichkeiten gegeben. Aber es ist nicht so, dass all diese genannten Gruppierungen jetzt sozusagen unter riesigem Zulauf sich erfreuen würden, sondern es ist schon so, dass wir eher jammern, dass es eigentlich mehr Jugendliche geben sollte, die da nachwachsen. Das gilt insbesondere für die Parteien.
Wenn wir jetzt nochmal auf Fridays for Future zurückkommen, da hören wir ja zumindest in den Tönen immer, dass Jugendliche Einfluss nehmen wollen, die da demonstrieren, nicht nur auf die Gesellschaft, sondern auf die Politik. Wie und wo versuchen diese jungen Menschen denn heute Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft und eben Dinge, wie Sie sagen, verändern zu können?
Das können Protestkampagnen sein, wie bei Fridays for Future. Das kann aber auch die eher unspektakuläre Mitarbeit in Jugend-Umweltverbänden sein, wo man sich für Naturschutz einsetzt, wo man auch Bildungsveranstaltungen organisiert, Sommercamps organisiert. Also da gibt es ein großes Möglichkeitsspektrum und überall sind auch Jugendliche mit dabei. Aber nochmal, das Engagement von diesen Jugendlichen wird überschätzt, weil wir vor allen Dingen die sehen, die jetzt öffentlich präsent sind und vergessen, da gibt es eine große Masse von Leuten, die eigentlich abseits stehen.
Das sagt Dieter Rucht, Soziologieprofessor vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Und die, die abseits stehen, wie er sagt, genau die wollen wir jetzt zu Wort kommen lassen. Was denken diese Jugendlichen? Wie schauen sie auf Politik und die Jugendproteste? Und wie ticken die eigentlich, die nicht protestieren gehen? Marcel Sommer hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Wenn man in Frankfurt auf der Straße nachfragt, dann scheinen die politisch engagierten Jugendlichen tatsächlich in der Minderheit zu sein. Nur wenige sagen, dass sie zu Demos wie Fridays for Future gehen.
Also ich hatte mal überlegt, hinzugehen, aber dann ist halt immer so das Problem mit der Schule und ja, dass man halt generell nicht so viel Zeit hat und das halt meistens während der Schulzeit, da gehe ich dann doch eher in die Schule.
Also ich habe jetzt nicht so die Connection so zur Politik, irgendwie habe ich mich nie so dafür interessiert.
Auch Saskia, 16 Jahre alt, aus Niddertal, ist in ihrer Freizeit nicht politisch aktiv.
Höchstens in der Schule, sonst gar nicht. Es interessiert mich einfach irgendwie nicht so, also irgendwie packt es mich jetzt nicht so, dass ich da sagen würde, okay, da muss ich jetzt unbedingt hin.
Was Saskia stattdessen begeistert, das ist der Karneval. In ihrem Dorf ist sie in einer Showtanzgruppe. Sie hat als Kind angefangen und ist jetzt seit mehr als 10 Jahren dabei. Wenn sie vom Tanzen erzählt, dann strahlt sie.
Ich mag es, die bunten Kostüme, und weil es total Spaß macht, auf der Bühne zu stehen, den Leuten zu zeigen, was man gemacht hat und was man gut kann. Danach, die Partys sind halt am besten, aber es macht's auch super Spaß, ja.
Saskia sagt, in ihrem Karnevalsverein trifft sich das ganze Dorf. Und da ist es fast selbstverständlich, dass sie sich dort engagiert.
Ja, das war bei uns halt im Dorf früher einfach Sitte, dass man das gemacht hat, weil es jeder gemacht hat. Und mittlerweile mache ich es halt immer noch und es macht halt immer noch total Spaß.
Saskia ist ihr Karnevalsverein einfach näher als politische Gruppen. Etwas anders geht es Tom, 16 Jahre alt. Er interessiert sich zwar für Politik, will aber lieber beobachten, anstatt selbst aktiv zu werden. Tom verfolgt zum Beispiel online politische Debatten. Aber sich in der Freizeit zu engagieren, zum Beispiel wie einer seiner Freunde bei Amnesty International, das ist ihm zu viel.
Mir ist da die Freizeit nachmittags mehr wert. Und ich habe noch nicht wirklich so die Gruppe gefunden, die all meine Meinung vertritt. Da es so viel gibt, wo man eine Meinung drüber haben kann, glaube ich nicht wirklich, dass es so eine große Gemeinschaft gibt, die eben all diese vielen Meinungen so vertritt wie ich. Und da bin ich, glaube ich, einfach ein bisschen zu perfektionistisch.
Auch Jasmin, 18 Jahre alt, ist nicht politisch aktiv. Sie würde sich eigentlich gerne mehr engagieren, aber gleichzeitig hat sie das Gefühl, dass sie als Einzelne ja eh nicht die Welt retten kann.
Ich finde es manchmal deprimierend, wenn ich so Nachrichten gucke und dann sehe ich, wie die Menschen halt leiden. Das macht einen schon, also mich zumindest, sehr traurig und also deshalb gucke ich mir das auch nicht gerne immer an. Und das gibt mir ein Gefühl von Schwäche, wenn ich weiß, ich kann leider nichts dagegen unternehmen.
Jasmin sagt, Politik ist einfach zu frustrierend. Sie zieht sich lieber ins Private zurück, so wie anscheinend viele andere Jugendliche auch. Einige sagen, dass sie kein Thema so sehr bewegt, dass sie dafür auf die Straße gehen würden. Und andere fühlen sich von keiner Gruppe so gut repräsentiert, dass sie dort auch gerne mitmachen würden.
Die vielen jungen Leute, die wir gerade auf der Straße sehen, das sei nur eine Minderheit der Jugendlichen in Deutschland, sagt Dieter Rucht, Soziologieprofessor vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Und ich habe ihn gefragt, ob es denn neu ist, dass seiner Ansicht nach nur eine Minderheit der jungen Leute ihren Protest in Organisationen und auf die Straße bringt.
Nein, das ist nicht neu. Also wir haben ja diverse Studien, unter anderem auch die Shell-Jugendstudie, das wird seit 1953 betrieben, da kommen alle 2 Jahre Berichte raus. Und da sieht man, dass eigentlich das politische Interesse, das ist die eine Sache, und das politische Engagement, also das, was Leute konkret tun, im Zeitverlauf durchaus schwankt. Das ist also nicht völlig konstant, aber es gibt keine spektakulären Entwicklungen. Das heißt, im Gesamtbild spiegeln sich diese sichtbaren Mobilisierungen, wie jetzt Fridays for Future oder Occupy vor einiger Zeit, die spiegeln sich im Gesamtbild kaum. Das sind also momentane Ausschläge, die vor allen Dingen medial wahrgenommen und vielleicht auch medial vergrößert werden, die aber in der Gesamtheit eigentlich kaum zu Buche schlagen.
Jetzt haben wir ja gerade eine Europawahl hinter uns. Das war ja auch so ein bisschen das Narrativ. Achtung, Achtung, wenn diese Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, 18 werden, dann können die alle wählen. Ist das das Druckmittel, wenn wir jetzt zur Übereinflussnahme reden, vor dem vielleicht Politiker, Politikerinnen oder Parteien sich jetzt nach solchen Protestbewegungen ausrichten, weil sie denken, das ist irgendwann auch mal eine Stimme an der Wahlurne?
Ja, also wenn das relevant wird für das Wahlverhalten und damit auch für die jeweilige Stärke politischer Parteien, dann reagieren Politiker, Politikerinnen durchaus sensibel. Aber es gibt eben viele Kalküle. Das heißt, sie nehmen ja nicht nur Rücksicht auf eine bestimmte Altersgeneration, sondern sie nehmen auch Rücksicht auf Finanzkräfte, also das heißt auch Leute, die Parteien sponsern. Sie nehmen Rücksicht auf Interessengruppen, die hinter den Kulissen und zum Teil auch öffentlich Druck machen. Und da sind diese jugendlichen Engagierten eigentlich nur ein Teil im Mosaik, in dem größeren Mosaik vieler Interessengruppen, die zum Teil auch gegeneinander ja arbeiten.
Das sagt Dieter Rucht, Soziologieprofessor vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Welches politische Gewicht werden Jugendproteste in Zukunft haben? Das ist noch nicht zu sagen. Aber Bewegungen wie Fridays for Future werden uns wohl erhalten bleiben. Das meinen auch Expertinnen und Experten. Ob jetzt als Jugendmassenbewegung oder nicht. Denn der Klimawandel, und da können wir uns ja einig sein, das ist kein Problem nur der jungen Generation. Und wir alle eben, jung oder alt, stecken mittendrin. Und das war sie schon, die Sendung HR Info Politik, jung, politisch, parteilos, wie tickt Deutschlands Jugend, so haben wir die Sendung genannt. Und die gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Ich bin Dunja Sadaki.